Manchmal passieren die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Das war bei uns diese Woche so, denn ihr wisst, ich stelle hier nur Marken und Produkte vor, über die ich wirklich was Gutes zu sagen habe. Und das bedeutet natürlich auch, immer wenn ich Produkte noch nicht kenne, dann bekomme ich sie erstmal zum Testen zur Verfügung gestellt. Diesmal kam jedenfalls genau das Richtige zur richtigen Zeit, denn unser Jüngster hat seit Wochen eine total raue und juckende Stelle an der Hand und ich habe mit allen möglichen Cremes rumprobiert. Ohne Erfolg. Dann wurde mir von Physiogel die Calming Relief AI Creme zum Testen zugesendet. Das ist eine Creme, die ohne Cortison und ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe auskommt und daher gerade für Babys, Kinder und insgesamt für zu Neurodermitis neigende Haut geeignet ist. Und ihr ahnt es, ich habe die Hand 2 Tage lang morgens und abends eingecremt und die Stelle ist einfach komplett verschwunden. Die Calming Relief AI Creme ist übrigens nicht nur die ideale Basispflege bei Neurodermitis und bei solchen Stellen geeignet, sondern auch bei Windeldermatitis. Sie lindert den Juckreiz und durch die Biomimetik-Technologie, die die natürliche Struktur der Haut nachahmt, stärkt und regeneriert sie auch die natürliche Hautbarriere. Die Creme wird von DermatologInnen empfohlen und ist normalerweise in der Apotheke erhältlich. Aber falls ihr gerade gedacht habt, ja gut, Luxus, wenn man einfach so Gratisproben nach Hause bekommt, stimmt, aber diesen Luxus teile ich gerne mit euch. In den Shownotes findet ihr einen Link, unter dem ihr ganz einfach eure eigene Gratisprobe bestellen und euch selbst von der Calming Relief AI Creme überzeugen könnt. Schaut also unbedingt in den Shownotes vorbei, wenn ihr genau wie ich testen wollt. Und jetzt geht's auch schon weiter mit dem Podcast.
From Geico Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts. Tonight, you just left for work and had a non-specific feeling that something was happening to your place and it wasn't good. Dan?
Exactly, Tammy. It could be smoke damage, theft, or just too much caffeine, but you can't stop thinking about it.
But with renter's insurance through Geico, your stuff is covered, so you don't have to worry.
And that's great, because the weekend is coming up and it's chock full of social obligations that are ready to fill that void.
Oh boy, will they, Dan? It feels good to worry less. It feels good to Geico.
Ich glaube, der entscheidende Faktor ist nicht dafür, wie viel du weißt, ob du ein Kind getroffen und kaputt machst, sondern ob du selber hoffst. Und also wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Kindernachricht-Logo habe ich jetzt länger nicht mehr angeschaut, aber ich habe auch das Gefühl, dass die nicht hinterm Berg halten mit den Dingen, die schlecht sind. Und ich glaube, dass man das Kindern auch zumuten kann, wenn man das einbettet in auch hoffnungsvollere Geschichten. Dass man sieht, ja, das ist jetzt hier doof, aber guck mal, da und da gibt's diese und diese Entwicklung und das ist gut.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und heute, ihr ahnt es aufgrund des Folgennamens schon, widmen wir uns den richtig großen Fragen des Lebens. Besser gesagt vor allem der einen, der sehr existenziellen Frage, was brauchen Kinder heutzutage eigentlich, um gut im Jetzt klarzukommen und gleichzeitig auf eine Zukunft vorbereitet zu sein, die wir ja noch überhaupt nicht absehen können. Ich habe heute Nico Chaya zu Gast, der auf diese Frage mit genau einem Wort antwortet und darüber möchte ich dringend mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, lieber Nico.
Vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Ich finde es richtig spannend. Also bevor wir hier auflösen, will ich dich ganz gerne einmal vorstellen. Du arbeitest für 2 gemeinnützige Initiativen, einmal für Planet Narratives und für die Superredaktion. Und um es mal aufs Nötigste runterzubrechen, ich versuch's mal, du korrigierst mich. Du bist im Grunde dafür zuständig, dass in Filmen und von Menschen mit großer Reichweite über Klimaschutz gesprochen wird. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden. Vielleicht noch mit dem Attribut wirksam über Klimaschutz gesprochen wird oder so, dass es Leute mitreißt und inspiriert, anstatt ihnen schlechtes Gewissen zu machen.
Sehr gut, darüber sprechen wir gleich nochmal genauer. Vorher möchte ich noch über was anderes mit dir sprechen und zwar über die Frage, die ich ja schon angekündigt habe. Was brauchen Kinder deiner Meinung nach, um gut durch die jetzige Zeit zu kommen und um gut auf eine Zukunft vorbereitet zu sein, von der wir noch nicht wissen, wie sie aussehen wird? Ich wette, es gibt schon ein paar Leute, die in Gedanken mitgeraten haben, was du jetzt sagst. Falls ihr noch weiter raten wollt, müsst ihr kurz ausschalten. Aber Nico, was brauchen Kinder am allermeisten gerade?
Jetzt sage ich das Wort, ne?
Ja, sag es.
Hoffnung. Ich sage Hoffnung, ja.
Und das finde ich super spannend, weil du bist ja ein Mensch, der sich beruflich mit dem Klima beschäftigt. Und da hätte ich das nicht erwartet, weil wir verfehlen gerade gefühlt jedes Klimaziel. Wir haben wichtige Kipppunkte längst überschritten und gerade hat der US-Präsident alle Klimaziele für nichtig erklärt. Das reicht mir quasi schon als Nachrichten, um jegliche Beschäftigung mit dem Thema bei mir so richtig zur lähmenden Hoffnungslosigkeit werden zu lassen. Und deswegen finde ich das gerade super interessant, dass du dieses Wort nennst. Also, wie kommst du drauf, dass Kinder das brauchen? Und vor allem, wie kann das gehen in so einer Welt?
Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole.
Also, das darfst du. Wie im Podcast.
Anlass dafür, das so zu formulieren, ist eine große, große wissenschaftlich überprüfte Studie aus Australien, wo 25.000 Menschen untersucht wurden über einen längeren Zeitraum mit der Frage, welche Eigenschaft brauchen diese Menschen, um gesund, glücklich und erfolgreich zu sein? Mhm. Und dann gibt es ja so offensichtliche Dinge wie das Elternhaus und Bildung und so weiter. Aber was diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden haben, war, dass Hoffnung die größte Voraussagekraft hat. Wenn also jemand hoffen kann, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass es ein erfolgreicher und gesunder Mensch wird.
Und wenn du jetzt mal auf Hoffnung genau schaust, Hoffnung hat ja immer eine zukunftsgerichtete Vision. Wie kann man die haben, wenn das die Nachrichten sind?
Die Nachrichten, das ist, es gibt was, das nennt sich einen Negativity Bias und der ist besonders stark in der Berichterstattung. Und das ist, bedeutet, das ist ein Hang dazu, schlechte Nachrichten, gute Nachrichten vorzuziehen. Und das ist gar nicht als irgendwie Vorwurf an die doofen Journalisten gemeint oder irgendwas, sondern das ist systemisch, das ist bei allen Menschen so, das ist auch, es gibt auch wirtschaftliche Anreize dafür, weil man davon ausgeht, dass schlechte Nachrichten besser klicken. Kurz gesagt, das führt dazu, wir bauen uns unser Weltbild aus den Nachrichten, die wir lesen, und die Nachrichten, die wir lesen, sind vor allem schlecht. Und ganz, ganz viele gute Nachrichten kommen nicht vor in diesem Diskurs. Mhm. Und das ist etwas, das uns Hoffnung nimmt und damit auch Erfolgsaussichten nimmt, wie wir gerade festgestellt haben.
Das heißt, es gibt wirklich Studien, die das untermauern, was du sagst. Ja. Menschen, wenn sie Hoffnung haben, also was passiert dann laut dieser Studien oder auch laut deiner eigenen Beobachtung? Was passiert, wenn Menschen Hoffnung haben?
Vielleicht müssen wir dazu erstmal einen Schritt zurück machen und gucken, was meinen wir überhaupt mit Hoffnung?
Ja.
Also vor einer Weile ist eine unserer Katzen weggelaufen, der Kater Bo. Und meine Tochter hat mich jeden Tag gefragt, kommt er denn zurück? Glaubst du, er kommt zurück? Glaubst du, er kommt zurück? Und ich habe so ein bisschen länger gesagt, ja, ich glaube, er kommt zurück, als ich tatsächlich selber geglaubt habe, um eine bestimmte Art von Hoffnung in ihr am Leben zu halten. Aber das ist gar nicht die Art Hoffnung, die ich jetzt meine. Um das kurz aufzuschließen, der Kater ist nach 2 Wochen
zurückgekommen. Ich wollte gerade fragen. Er ist zurück.
Ich hatte also recht, glücklicherweise. Yeah. Das habe ich da also rückwirkend quasi gerechtfertigt. Wenn wir von Hoffnung reden, dann meinen wir damit nicht, du musst nichts machen, das wird schon alles gut. Es gibt einen Podcast, den ich sehr mag, der hat den schönen Titel Hope is a Verb, also Hoffnung ist ein Tu-Wort. Und darum geht's genau. Also Hoffnung als Vorbedingung dafür zu sehen, dass die Welt veränderbar ist, dass man selber einen Beitrag dazu leisten kann. Und dazu gibt es tatsächlich aus der Psychologie reichlich Studien, die nachweisen, dass das dabei hilft, sich gesellschaftlich zu engagieren, glücklicher zu sein und sich insgesamt besser einzubringen in diese Themen. Und ja, es macht offenbar, wie man in dieser australischen Studie ansieht, erfolgreich und reich sogar, wenn man hoffen kann. Also kann ich jedem nur empfehlen, das zu üben. Es ist wie ein Muskel.
Hoffnung ist ein Tunwort, ist ein Verb. Das finde ich super spannend, weil du tust ja viel in dem Bereich, du arbeitest in dem Bereich und gleichzeitig gibt es viele Menschen, die sagen, ja, okay, ich als Einzelner kann ja sowieso nichts mehr tun. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
Sie haben weitestgehend recht, aber die Antwort darauf ist, dann hör auf, ein Einzelner zu sein. Also die Möglichkeiten gibt es ja.
Warum hat man recht, dass man als Einzelner wenig tun kann?
Also wenn wir beide jetzt von heute auf morgen anfangen würden, ein perfektes Klimaleben zu führen. Mhm. Das heißt also, wenn man auf die wirksamsten Dinge guckt, kein Fleisch, kein Auto, kein Fliegen, dann wäre unser CO2-Fußabdruck immer noch viel, viel, viel höher, als er sein darf.
Ja, weil?
Weil die allermeisten Emissionen, das allermeiste CO2 vom System ausgestoßen wird und nicht von Einzelnen. Das hängt davon ab, wie du wohnst, wie Waren zu uns transportiert werden, wie wir bauen, wie die Industrie tickt. Und das, dafür sind wir auch alle irgendwie als deutsche Bürgerinnen und Bürger mitverantwortlich. Und das wird in diesen Durchschnitten auf unsere Köpfe verteilt. Aber wir haben eigentlich durch unsere... Also, ich will das gar nicht kleinreden. Ich finde es wichtig, dass Leute über ihren Konsum nachdenken.
Ja.
Und sich überlegen, was sie kaufen und warum sie kaufen.
Das ist die Balance, die du gerade immer so halten musst, ne? Du willst das nicht kleinreden und gleichzeitig nimmst du ja auch ein bisschen Verantwortung von den Schultern. Im besten Sinne, weil man ja oft so zerbricht an dem, was man nicht steuern kann, gefühlt.
Genau.
Ne?
Also mir ist wichtig, die Verantwortung gleich, also so aufzuteilen, wie es angemessen ist.
Aha,
und auch dazu gibt es Studien, wenn ich mich richtig erinnere, sind die Zahlen 20% liegen in individuellen Konsumentscheidungen von den Ausstößen, die wir einsparen müssen und 80% in systemischen Angelegenheiten, in Strukturen, auf die wir unmittelbar keinen Einfluss haben.
Das heißt, es wäre wichtiger, wen wir wählen, als ob wir jetzt heute ein Schnitzel essen oder einen Linsenburger.
Man darf nur nicht dahin kommen, das gegeneinander auszuspielen.
Ja. Also, wir haben schon darüber gesprochen. Esse ich einen Linsenburger und wähle das Richtige.
Aber da greifen verschiedene Dinge ineinander. Also ich würde sagen, wir haben begrenzte Kapazitäten, uns über diese Sachen aufzuschlauen und diese Entscheidung durchzuziehen, die für uns ja auch oft mit Verzicht zu tun haben. Also ich bin jemand, ich esse einfach sehr gerne Fleisch. Und ich weiß aber, dass das eine der großen, also wenn man auf den persönlichen Fußabdruck guckt, dann ist das einer der größten Hebel, an dem man drehen kann. Das heißt, das fällt schwer und ich brauche dafür Kraft, oder zumindest am Anfang habe ich das gebraucht. Inzwischen hat sich so ein bisschen verselbstständigt. Ich esse immer noch Fleisch, aber selten. Und ich habe auch eine vegetarische Familie, das macht es leichter.
Ja.
Aber dann freue ich mich über jedes irgendwie vegane Gericht, was ich irgendwie lecker finde, was ich mit aufnehmen kann in unseren Speiseplan. Oder wenn ich Gäste habe und dann für die koche und ist es pflanzlich und alle sagen, oh, das ist aber lecker. Und dann muss man gar nicht so ein großes Ding draus machen. Dann hat es eine gewisse Strahlkraft und dann kann es auch eine gewisse Freudigkeit haben. Und dann kann es auch andere Leute anstecken. Und dann ist es ja schon an der Grenze vom Einzelnen zum Systemischen zu werden.
Sehr, sehr gut. Ich will da unbedingt nochmal rein gleich, weil ich das so spannend finde mit der Strahlkraft, die das dann auch hat. Und da sind wir ja auch eigentlich wieder beim Thema Kinder, weil genau darum geht's ja auch so ein bisschen, ne? Also wenn ich über Hoffnung und Kinder nachdenke, dann muss ich vor allem drüber nachdenken, wie spreche ich eigentlich mit Kindern? Was strahle ich aus? Was ist meine Haltung? Und was ist auch was ist meine Hoffnung? Wie kann das gelingen, das realistischer einzuschätzen? Also nicht eben diesen negativen Bias in uns aufzunehmen und als die einzige Realität wahrzunehmen, sondern auch zu sehen, da passieren auch viele andere Dinge. Was hast du für konkrete Tipps auch für Eltern, um nicht an dieser Welt zu verzweifeln?
Also es gibt inzwischen eine recht große Auswahl an Medienformaten, die gezielt die guten Nachrichten raussuchen. Und dabei geht es überhaupt nicht darum, die schlechten Nachrichten kleinzureden, sondern es geht darum, hier guck mal, das passiert auch alles gerade in der Welt. Und das sind oft, also die Formate, die mir da am besten gefallen, sind die, die nicht auf Schlagzeilen gucken, sondern auf Trends, also die etwas größere Perspektiven aufmachen. Zum Beispiel der weltweite Ausbau der erneuerbaren Energien. Ich stelle oft Leuten die Frage, was glaubst du eigentlich im letzten Jahr, wie groß war der Anteil von den ganzen neuen Kraftwerken, die gebaut wurden? Wie viele davon waren Wind und Sonne?
Weltweit oder in
Deutschland?
Weltweit.
Ja, und dann sagen die Leute 5% oder ganz optimistisch sagen 20, sind aber tatsächlich 92,5. Und
das ist so krass.
Oder nicht? Und die einzigen Leute, die das mit relativ hoher Treffsicherheit wissen, sind die, die selber dann bauen, mit denen ich relativ alltäglich zu tun habe, die also irgendwie im Cleantech-Bereich sind, im erneuerbaren Bereich sind und so. Die wissen das alle und die verzweifeln daran, dass es niemand sonst weiß, weil es alles in diese Pessimismus-Erzählung einzahlt.
Und Pessimismus macht was? Also was?
Lähmt.
Es lähmt, ne?
Ja, genau.
Das heißt, auch, also ich finde das auch so spannend, weil Kinder ja schon das Thema Umweltschutz wahnsinnig wichtig finden. Mhm. Und sobald sie damit konfrontiert werden, sei es über, weiß ich nicht, der Checker-Tobi-Film oder über die Logo-Nachrichten oder wie auch immer. Also sie werden mit dem Thema konfrontiert, Schule, Kindergarten, wie auch immer. Dann kommen die immer mit so einem naiven Idealismus daher und man denkt immer so, ja, schade, wenn du wüsstest, wie wenig wir es in der Hand haben. Mhm. Eigentlich ist das total falsch, ne? Eigentlich
total.
Gehen Kinder da, also eigentlich, ich habe eigentlich die Frage vorbereitet, wie lernt man Hoffnung und habe sie gerade für mich selbst revidiert, weil wie lernen wir wieder diesen Idealismus von Kindern auch zu übernehmen und ihnen den um Gottes Willen nicht kaputt zu machen.
Genau, und das gilt für Kinder wie für Erwachsene auch, dass die Dinge, die man dann für sich entscheidet, im individuellen Leben irgendwie anders zu machen, das sind oft nicht die wirksamsten.
Mhm.
Das sind die Sachen, die einem leicht fallen oder die einem besonders am Herzen liegen oder so. Aber das ist auch ein bisschen egal, wenn man das als Sprungbrett betrachtet, selbst ins Handeln zu kommen. Man fühlt sich auch einfach besser, wenn man irgendwie was macht und denkt, okay, ja, es ist vieles blöd, aber ich arbeite jetzt dran, ich bin Teil der Lösung und dann weitet sich der Blick und dann lernt man auch nach und nach, ah, okay, da ist noch ein Hebel und da ist auch noch ein Hebel.
Das heißt, du meinst, es ist nicht egal, was man tut, sondern es ist egal, ob es jetzt den riesen Einfluss hat, wenn ich auf bestimmte Dinge verzichte oder bestimmte Dinge mache, wenn ich dadurch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit bekomme.
Genau. Und wenn du es aus so einer Wirksamkeitsperspektive denkst, selbst die kleinsten Sachen sind wirksam, wenn du schaffst, damit Leute anzustecken. Das heißt, du musst irgendwie sexy sein damit.
Finde ich gut. Dieses Thema ist so abschreckend mittlerweile, weil das mit einer Weltuntergangsstimmung immer verbunden ist, die man gerade auch aufgrund all der anderen Schlagzeilen schon fast nicht mehr tragen kann. Also so, dass man schon so einen inneren Widerstand bekommt. Jetzt hast du natürlich die fantastische Aufgabe, trotzdem drüber zu sprechen. Wie machst du sexy, bitte? Ich bin gespannt.
Also ein einfaches Mittel ist wirklich, den schlechten Nachrichten die guten entgegenzusetzen.
Ja.
Und die sind oft sehr, sehr eindrucksvoll. Wie diese 92%, die ich gerade erwähnt habe, das ist eindrucksvoll. Oder auch so Dinge wie, also wenn man das einmal weiß, dass die Nachrichtenauswahl einen starken Hang ins Negative hat, dann kann man die auch anders lesen.
Mhm.
Also ich lese jede Woche sehr viele gute Nachrichten und dadurch ist mein Leben viel schöner geworden und auch meine Hoffnung viel größer geworden, auch mein Handlungsspielraum größer geworden.
Hast du da so Seiten, die wir nochmal in Shownotes vielleicht auch vertaggen können, dass die Leute sich das einfach mal, man kann seinen Feed ja auch füttern, ne? Also ob jetzt auf Instagram oder keine Ahnung, wir können da ja voll gerne auch einfach nochmal so ein paar, ja, vielleicht Instagram-Profile oder auch wirklich Nachrichtenseiten raussuchen und vertaggen, die du für gut hältst.
Die eine Empfehlung, die ich allen gebe, die ich wirklich am besten finde, ist leider nur auf Englisch zu haben. Das nennt sich Fix the News. Das ist ein Non-Profit-Journalismus-Unternehmen, die ganz gezielt weltweit die guten Nachrichten raussuchen. Und es kommt jede Woche und es ist einfach eine sehr lange Liste mit so kurzen Einordnungen und Links. Und da kann man sich das raussuchen, was einem was bedeutet. Und das ist, also da klaue ich auch ganz viel von. Die sind einfach richtig toll. Das Zweitbeste kommt von uns. Und ist auf Deutsch. Also die Superredaktion hat einen Newsletter, der einmal im Monat erscheint, in dem wir versuchen, das umzusetzen, was ich dir jetzt gerade predige. Also
ich kenne den und ich muss sagen, es wirkt.
Ja, das freut mich.
Nee, wirklich, das ist wirklich cool, weil man dann ganz oft aha denkt und es ist gar nicht so spät. Das ist das Gefühl, was man plötzlich bekommt. Würdest du sagen, wir haben es noch nicht ganz verkackt?
Ja, absolut, hundertprozentig. Also.
Aber woran machst du das fest? Weil ich kenne so viele gerade Eltern, ne? Also gestern gerade, da war ich auf dem Elternabend für die neuen Schulkinder. Da habe ich eine Mama mit einem Baby kennengelernt. Und wir haben uns über die Kinderanzahl unterhalten. Sie meinte, ach, sie würde eigentlich auch noch gerne noch ein Kind haben. Aber das größte Gegenargument ist, in so eine Welt brauchst du eigentlich keine Kinder mehr gebären. So. Was würdest du der entgegnen mit dem nicht ganz so negativen Weltbild?
Es gibt eine für mich sehr wichtige Webseite, die nennt sich Our World in Data. Das ist eigentlich eine trockene Angelegenheit, die hängt an der Uni Oxford dran und die bereiten ganz, ganz viele Daten auf, um die großen Fragen damit zu beantworten. Das ist ist oft mein Job, das irgendwie zu lesen und zu übersetzen und irgendwie dann in meinen Newslettern unterzubringen oder so, was die schreiben. Und die haben so eine Art Grundsatztext geschrieben, der auf der Annahme beruht, dass die folgenden drei Wahrheiten alle zugleich stimmen. Nämlich, die Welt ist grausig, die Welt ist besser, die Welt könnte noch besser sein. Und wir bleiben in der Regel stehen bei, die Welt ist grausig.
Ja.
Das stimmt. Die Welt ist an vielen Stellen grausig. Aber gerade wenn man die Perspektive weiter aufmacht, dann sieht man ganz, ganz viele Trendlinien, die nach oben zeigen. Erneuerbare Energien hatten wir gerade schon angesprochen. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt, weil da so viel passiert und es ist, als ob es in so einem Paralleluniversum passiert, weil die Menschen das einfach nicht wissen, was da gerade für eine gigantische Revolution über die Welt rollt in Sachen Energiesysteme. Aber es ist auch Gesundheit, Armut wird weniger.
Populismus
weltweit, genau. Also gerade dort, wo es zählt. Auch das hängt irgendwie wieder mit den Erneuerbaren zusammen. Durch Chinas Einsatz in diesem Bereich sind. Also China ist eine schlimme Autokratie. Es wäre schöner, wenn das ein Land wäre, zu dem man aufschaut. Aber China ist gerade verantwortlich dafür, dass ganz viele Länder in Afrika, die sonst wirtschaftlich ganz oft hinten anstehen mussten, die haben aber richtig viel Sonne und die kaufen ganz billige Solarzellen und machen sich unabhängig. Und da haben plötzlich irgendwelche entlegenen Communities, die nie Strom hatten, haben plötzlich sanitäre Anlagen, die funktionieren und Schulen, in denen man auch nach Anbruch der Dunkelheit noch irgendwie arbeiten kann, weil die Solarzellen auf dem Dach haben. Das ist... Da passieren ganz große Sachen,
ja, krass,
die komplett übersehen werden von
Verbrenner
den anderen.
Verbrenner werden gar nicht mehr abgenommen in China, ne? Habe ich gelesen in deinem Newsletter.
Ja, und das ist nicht nur China. Also Elektromobilität, wenn man jetzt hier auf die deutsche Debatte schaut, könnte man denken, oh Gott, das ist alles zum Scheitern verurteilt. Aber inzwischen sind es auch nicht mehr nur diese Streberländer wie Norwegen oder so, sondern auch also Äthiopien 60% Anteil von elektrischen Autos an neuen Wagen und Nepal und ganz, ganz viele Länder, von denen man es nicht erwarten würde.
Krass. Ich finde das wirklich richtig überwältigend, was du gerade sagst, weil das wirklich auch mein Narrativ total verändert. Also mein Narrativ von, ich muss den Kindern was vorspielen.
Genau.
Das war immer so das, was ich im Gefühl hatte. Ich weiß eigentlich, wie grauenhaft die Welt ist. Ich weiß, wir sind am Ende angekommen. Aber für euch tue ich so, ihr werdet damit früh genug konfrontiert. Das war ganz ehrlich, und das klingt grauenhaft, wenn ich es jetzt so ausspreche, aber wenn ich ehrlich bin, war an vielen Tagen das mein Gefühl. Und dieses Narrativ darf man loslassen.
Ja. Ja, genau.
Wahnsinn. Das ist echt, das ist, ja, aber ich glaube, dass du, ich weiß nicht, ob du vielleicht das auch schon zu viel gesagt hast und so weiter, um zu wissen, was das Großes ist eigentlich, ne? Das ist groß. Du wächst. Nein, aber das ist groß und das ist riesig und das ist irgendwie eine richtig gute Nachricht.
Ja, das freut mich sehr. Also deswegen mag ich meine Arbeit auch so gerne, weil ich habe öfter solche Momente mit Menschen. Und das macht es mir selbst natürlich auch leichter, mit diesem ganzen Mist umzugehen, der in der Welt passiert.
Total.
Weil der ist ja auch da und der ist schlimm.
Keine Frage. Darüber brauchen wir nicht streiten, dass es auch viele Dinge gibt, in denen wir zu langsam waren und so weiter, ist ja total klar.
Und das ist auch kein Ablenkungsmanöver. Ich bin einfach der festen Überzeugung, und es gibt auch tatsächlich einiges an Wissenschaft, was das untermauert, du musst sehen, dass es einen Handlungsspielraum gibt. Du musst sehen, dass es Bewegung in die richtige Richtung gibt, um nicht komplett in Schockstarre zu verfallen angesichts der ganzen schlechten Nachrichten.
Ja, total. Aber wie ist das denn mit, also Nachrichtensendungen wie Logo oder eben auch Checker Tobi, haben wir gerade drüber gesprochen. Ich hatte mit ihm gesprochen und er ist durchaus auch manchmal der Kritik ausgeliefert, dass er zu früh an die Kinder da rangeht. So nach dem Motto, ja, das ist ja schon total politisch und das könnte Kinder halt auch verstören, wenn sie wissen, die CO2-Gase und bla. Damit müssen die sich noch gar nicht rumschlagen mit 5, 6, 7 Jahren. Was würdest du dazu sagen?
Ich finde Checker Tobi absolut hervorragend.
Sind wir zwei große Fans.
Nein, ich habe neulich den neuen Film mit meinen Kindern gesehen und ich war vermutlich begeisterter als die beiden.
Ja.
Also das ist ja oft alles auch so abstrakt, auch diese, wenn ich sage 92% der Erneuerbaren und so weiter. Aber so ein Checker-Tobi-Film oder auch was wir immer versuchen ist, diese Sachen von den Menschen her und von ihren Bedürfnissen her zu erzählen und was das bedeutet, wenn du in einem Dorf lebst, irgendwo südlich der Sahara und du hattest nie Strom und du gehörst zu den Ärmsten der Armen und plötzlich macht dein Dorf so einen Sprung und überspringt den ganzen fossilen Quatsch. Das ist dann einfach, und das sind die Art Geschichten, die er ja auch in seinen Filmen erzählt. Das ist ja, und es wird auf einmal alles so greifbar und fühlbar.
Ja.
Das ist überhaupt auch immer das, also wir arbeiten in den beiden Initiativen, für die ich arbeite, schreiben wir immer ganz groß über alles drüber. Wir arbeiten evidenzbasiert. Also wir versuchen, das beste Wissen zusammenzutragen, was wir haben, das sicherste Wissen zusammenzutragen, was wir haben, und das zu kommunizieren. Das reicht aber nicht, weil, also, jeder Klimawissenschaftler, jede Klimawissenschaftlerin kann dir ein sehr, sehr trauriges Lied darüber singen, wie sie seit 40 Jahren ins Leere brüllen, was Fakt ist. Das erreicht die Leute ja nicht. Und das ist eigentlich, deswegen ist so spannend, dass wir aus dem Kultursektor und aus der Filmbranche kommen. Da sind nämlich Leute, die sich mit Gefühl auslösen gut auskennen. Und das sind zwei Sektoren, die total voneinander profitieren können. Weil Fakten ohne Gefühle verfangen einfach nicht. Du kannst die Dinge wissen, aber solange du dich nicht fühlst, wird es auch dein Verhalten nicht ändern. Dafür haben wir zu viele Mechanismen eingebaut, die uns helfen, das wegzuschieben.
Wie nehmen Kinder solche Informationen auf? Nehmen die anders auf als wir? Weil erstmal könnte man ja denken, oh, jetzt werden Kinder auch noch in dieses Negative, was wir alles falsch machen, sozusagen reingezogen. Nehmen Kinder das gleich auf wie wir?
Da müsste ich Pädagoge und oder Psychologe sein, um das beantworten zu können. Das weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur anekdotisch aus meinem eigenen Alltag berichten, wo ich merke, dass sie das schwammartig aufnehmen, also begierig aufnehmen. Also das, woran ich das gerade festmache, ist, meine Kinder lesen diese ganzen Jugendbuchreihen, Ella Aquarius und wie sie alle heißen. Und die haben ja oft einen starken ökologischen Einschlag. Ja. Und dann treten meine Kinder oft mit Fragen an mich ran, wo ich denke, hä, wo hast du das denn her? Und dann ist es aus diesem Buch, ich denke, das ist ja toll, dass Kinderbücher sowas in die Köpfe der Kinder tragen. Und gleichzeitig habe ich da und auch beim Checker-Tobi-Film übrigens immer Momente, das ist wahrscheinlich dann auch eine Art Berufskrankheit zu denken, ah, wieso wird das denn jetzt so negativ kommuniziert? Ah, das kann man doch, oder noch einen Schritt zurück. Vieles dieser gut gemeinten ökologischen Kommunikation hängt noch sehr an diesem Fußabdruck-Konzept fest. Also du verursachst Schaden und deine Aufgabe ist, weniger Schaden zu verursachen und dafür auf Dinge zu verzichten. Wir kennen ja alle diese CO2-Fußabdruckrechner. Ein ziemlich markantes Detail, dass der erste Rechner dieser Art populär gemacht wurde in einer großen, großen PR-Kampagne von BP, also von einem Ölkonzern. Die sich damit ein grünes Kleid übergeworfen haben und gleichzeitig in einem absolut strategischen Meisterstreich die ganze Verantwortung aufs Individuum gedrückt haben. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, das Individuum kann Dinge ändern, aber es gibt strukturelle Dinge, an die kommt man nicht ran. Nur noch, weiß ich nicht, Pfandflaschen kaufen oder so. Wo es immer darum geht, du musst das und das und das nicht machen. Und tatsächlich ist die Wirksamkeit aber viel größer, wenn du sagst, du kannst das und das machen. Und jeder Mensch, also wir arbeiten ja mit Leuten zusammen, die eine große Reichweite und einen großen Hebel haben, die irgendwie als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen funktionieren können. Das sind wir aber alle in Abstufungen. Also,
ja, ne? beim Familienmittagessen und
genau.
so weiter. Ne?
Was kochst du zu Weihnachten? Was steht da auf dem Tisch? Oder wie erzählst du, also welche Urlaube machst du und wie erzählst du davon?
Ich muss gerade dran denken, dass wir unser Vorgespräch hatten und ich wusste natürlich, okay, Nico Chaga kümmert sich um Klimaschutz und wir haben telefoniert und geredet und ich habe gesagt, ja, die nächsten 2 Monate kann ich nicht, da sind wir. Und in dem Moment ist es mir so im Hals stecken geblieben, da sind wir in Neuseeland. Und dann habe ich angefangen, mich rauszureden. Dann habe ich gesagt, wir fliegen sonst eigentlich nie, was stimmt, wir fliegen sonst eigentlich nie, aber wir haben dafür 15 Jahre gespart und das war unser großer Traum und so. Und du hast mich sofort wieder eingefangen und hast gesagt, entspann dich, ich verurteile dich nicht. Und das fand ich so einen guten Moment. Kannst du einmal kurz erklären, vor 3 Monaten mir erklärt hast, warum dieses ganze, wir müssen perfekt sein, nicht funktioniert.
Ja, das ist im Grunde der zweite große Endgegner neben Hoffnungslosigkeit, die dich lähmt. Wenn du eine weiße Weste haben musst, um dich irgendwie diesen Fragen zu positionieren, dann also dann kann sich niemand in diesen Fragen positionieren, weil du findest bei jeder Person irgendwas, was nicht sauber ist. Du fliegst nach Neuseeland, ich esse manchmal einen Döner. Ha, dann war's das wohl mit unserem Einsatz für den Klimaschutz.
So, wir verabschieden uns. Ja, aber das stimmt. Keiner kann ja, oder fast keiner kann von sich behaupten, außer vielleicht irgendwer, der in den Wald zieht und keine Kinder bekommt. Das, ja. Damit fängt's ja schon an. Wir sind ja alle schon eigentlich Klimasäue, weil wir Kinder bekommen haben. Damit fängt's schon an.
Und die Klimasäue, die gibt es ja.
Ja, die ganz schlimm.
Die gibt es ja. Also, es gibt ja Bösewichte, auf die man, also, wir tun uns ja auch als Menschen, die daran interessiert sind, dass diese Krise gelöst und überwunden wird, kein Gefallen, wenn wir aufeinander mit dem Finger zeigen und sagen, ja, ich fliege aber schon seit 10 Jahren nicht mehr. Und du bist jetzt nach Neuseeland geflogen? Wie ist das denn? Also wir müssen uns ja gegenseitig hochheben und nicht runterdrücken, wenn wir wollen, dass das irgendwie was wird.
Aber was ist die Lösung? Also wie kann ich in meinem kleinen Kosmos vielleicht doch einwirken, wenn, also weiß ich nicht, ne? Also es gibt bei uns schon Familienmitglieder, sag ich mal, die wirklich jeden Pups mit dem Flugzeug zurücklegen, weil sie sich's leisten können und machen sie halt. Wie kann ich da an der Stelle vielleicht doch für mehr Bewusstsein sorgen, ohne dieser Fingerzeigmensch zu sein oder so, weißt du?
Also so als Faustregel, man sollte die Moral möglichst rauslassen und man sollte betonen, wie schön die Alternativen sind oder sein können. Also wenn wir mit Geschichten arbeiten, mit Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzählern arbeiten und es geht um Reisen oder so, wie man da eine Zugreise inszeniert oder so, was das dann ausstrahlt. Also es ist ja auch ein Sehnsuchtsort, so ein Zug.
Also danke an Anke Engelke.
Zum Beispiel, ja. Also es sollte nicht darum gehen, das ungewünschte Verhalten irgendwie in den Dreck zu ziehen. Es sollte darum gehen, das richtige Verhalten zu erklären, dass das auch ein Gewinn ist. Also dass es ein Gewinn sein kann. Und das ist es nicht immer. Also wie gesagt.
Wo wir bei Bahnfahren sind,
das ist leider echt ein Problem. Ja.
Es ist auch teurer teilweise. Ja, das ärgert geht gar nicht. Eigentlich,
also, das ist das, was ich meinte mit der Struktur. Ja. Solange Fliegen so billig ist im Vergleich zu Bahnfahren, werden sich sehr, sehr, sehr viele Menschen fürs Flugzeug entscheiden. Und das ist der eigentliche Punkt.
Ja, oder auch so viel zuverlässiger ist als Bahnfahren.
Ja, klar, das kommt noch dazu. Das stimmt. Mhm.
Aber das ist voll das gute Beispiel dafür, dass ich, klar, als Einzelner kann ich was tun, aber noch mehr kann die Bahnchefin was tun oder die Politik, die für den Gleisausbau zuständig sind. Genauso wie über welche Subventionen gibt's eigentlich und wo wird die Steuer wie erhoben und so weiter. Ne? Darum geht's ja viel mehr.
Ja, und da kann man auch wieder drauf zurückkommen, was wir am Anfang hatten. Es ist sehr, sehr wichtig, welche Partei du wählst. Ob du eine Partei wählst, die irgendwie diese Fragen ernst nimmt oder eine, die es nicht tut.
Richtig. Was würdest du Eltern mit auf den Weg geben, die jetzt so zuhören und denken so, okay, alles klar. Also Hoffnung ist super, ich möchte das meinen Kindern auch vorleben, aber auch wenn es gute und positive Nachrichten gibt, ich fühle das einfach nicht. Ich werde so überschwemmt. Also ich habe Kriegsangst, ich habe existenzielle Ängste, ich weiß irgendwie nächsten Monat nicht, wie ich die Mietrechnung bezahlen soll. Wo soll ich eigentlich Hoffnung hernehmen?
Fix the News lesen oder unseren Newsletter als erste Werbemaßnahme. Das ist aber auch nichts, das ist eine große Frage, ne? Es gibt jetzt nichts, was ich sagen könnte, wo jemand von einem Tag auf den anderen sagen würde, ja stimmt, das ist ja eigentlich alles geil.
Aber ich hatte immer gesagt, das ist ein Muskel. Genau. Ne? Ja, das fand ich gut.
Ja, und das ist, glaube ich, das, da kann man sagen, okay, das ist dann auch ein langer Weg, bis dieser Muskel stark ist. Gleichzeitig nimmt es auch den Druck aus der, wo fange ich denn an? Und ja, das muss natürlich super mühsam sein, die ersten Änderungen zu machen. Man kann halt klein anfangen. Also es ist dann auch unterschiedlich, was den Leuten was bedeutet. Ne? Also ich finde Ernährung in letzter Zeit ziemlich wichtig, dass man da guckt, dass man auch gemeinsam mit den Kindern guckt, lass uns doch mal hier ein paar Alternativen ausprobieren. Was ist denn, lass uns mal eine, weiß ich nicht, Experimentreihe machen. Wir machen jetzt Bolognese und versuchen alle Fleischalternativen, die es so gibt. Und gucken, ob da was dabei ist, was uns schmeckt. Das ist uns gelungen. Die vegetarische Bolognese hat bei uns jetzt die Fleischbolognese abgelöst irgendwann. Und das war aber ein langer Prozess. Und das macht Spaß und man kommt miteinander
ins Tun. Welche
ist
es geworden bei euch? Welche Fleischalternative?
Ich darf ja keine Marken nennen, nehme ich.
Nee, aber es ist schon so Soja oder wie auch immer. Das ist ja auch nicht so gut, ne?
Nee, Soja ist voll okay.
So, und das finde ich so perfekt, weil das war eben noch kurz in meinem Kopf und ich habe es wieder vergessen. Wir haben ja eben über diese ganzen Alternativen gesprochen, wie Elektroauto oder so. Und ich habe 2018 war für mich so ein Wendepunkt als Mensch, weil ich plötzlich nicht mehr wusste, was gut oder richtig ist.
Oh ja.
Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, okay, E-Autos, dachte ich immer, wären gut. Plötzlich hat man mir gesagt, nee, da stehen Kinder in irgendwelchen Bergwerken und Gruben und vergiften sich, weil sie das abbauen. Und dann ist das sowieso, wir wissen gar nicht, wohin mit den Altbatterien und so, das heißt plötzlich, oh, E-Autos sind auch schlecht. Was ist denn jetzt gut? Was ist richtig? Was ist falsch? Und am Ende blieb so eine Uninformiertheit, die dann auch resignieren lässt. Was Also, E-Autos sind gut, ja oder nein?
Ja, das kann ich ganz klar sagen. Wir hatten eben kurz erwähnt, es gibt die eigentlichen Bösewichte.
Mhm.
Das sind diejenigen, die sehr, sehr, sehr viel Geld investieren, dass diese Geschichten so bei dir ankommen. Also, wo es darum geht, ganz viel verunsicherndes Zeug irgendwie in die Gegend zu blasen. Ganz viele verunsichernde Nachrichten. Also wenn irgendwo jemand E-Autos kritisiert, dann kannst du das wirklich nachvollziehen und prüfen, dass das aufgenommen wird von diesen Kräften. Und die haben natürlich auch Millionen, Milliarden Budgets, um diese Erzählung groß zu machen, die lähmend sind.
Das heißt, die haben da wirklich Storyteller, die deine Arbeit machen, nur andersrum.
Ja, es muss irgendein Evil Twin von mir geben, da bin ich ziemlich sicher. Oder mehrere, wahrscheinlich ziemlich viele.
Evil Twin.
Und da geht es gar nicht darum, und es war lange so, also es gab so eine Historie der fossilen Propaganda, war es lange so, dass es darum ging, den Klimawandel anzuzweifeln und irgendwie Löcher in die wissenschaftliche Belastbarkeit dieser Feststellung zu drücken mit ganz
vielen.
Bei Donald hat es geklappt, der ist aber ein Extrembeispiel. Inzwischen funktioniert es eigentlich nicht mehr. Die Leute, die wirklich sagen, Klimawandel gibt es nicht oder hat nichts mit uns Menschen zu tun, die sind manchmal laut, aber das ist nicht mehr relevant.
Mhm.
Stattdessen ist die neue Strategie jetzt Verzögerung, Verunsicherung. Die Lösung, die es gibt, so irgendwie ein bisschen anzuschießen, dass man irgendwie denkt, oh, ist ja auch Mist. Ja, dann mache ich besser gar nichts. Soja ist auch Mist, dafür wird Regenwald gerodet. E-Autos sind auch Mist, mit den Batterien, mit den Rohstoffen ist schwierig. Und das ist oft nicht mal unwahr im Kern, aber es ist oft eine Frage der Abwägung. Es geht nämlich nicht darum, das ist schlecht und das ist gut. Darum geht es nie. Es geht immer darum, das ist schlechter und das ist besser. Und wenn man sich den Maßstab anguckt, in dem Batterieproduktion Umweltschäden anrichtet und das vergleicht mit dem, was Ölförderung anrichtet, dann sieht es gleich ganz, ganz anders aus. Oder auch mit der, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber wenn man jetzt vergleicht, ein Auto über seine Lebenszeit, wie viel Öl braucht das im Vergleich zu wie viel Rohmaterialien für die Batterie? Du hast dann Würfel, der ist irgendwie so hoch wie ein Hochhaus für das Öl und einen, der ist hoch wie eine Telefonzelle für die Rohmaterialien bei den Batterien. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, anders als ein Benzinauto, das immer wieder neues Benzin braucht und sonst nicht fährt, fährt so eine Batterie mit Strom, der erneuerbar ist, also kein CO2 ausstößt. Und diese Materialien, die da drin sind, die sind inzwischen, die Technik ist schon da, die Technologie, die sind zu 97-98% wiederverwendbar.
Mhm.
Das heißt, du holst die einmal raus und baust immer wieder neue Batterien daraus.
Ach so.
Das passiert noch nicht im großen Maßstab.
Aber es könnte.
Die Unternehmen dafür, die sind schon in den Startlöchern. Das passiert nur noch nicht, weil es noch nicht so viele Batterien gibt, dass sich das lohnt, dass sich damit wirklich Geld verdienen lässt. Die müssen nämlich erst aus den Autos rausfallen. Und die Autos müssen erst gekauft werden im großen Maßstab, alt werden, damit diese Batterien recycelt werden können. Und es gibt schon reichlich Startups, die nur darauf warten, das irgendwie im großen Maßstab zu machen. Und das ist in so vielerlei Hinsicht wichtig. Also zum einen, wenn du sagst, die Kinder in den Bergwerken, natürlich, das will man nicht. Zum anderen aber auch in Sachen von Unabhängigkeit. Woher kriegen wir Öl? Was sind das für Leute, bei denen wir Öl einkaufen?
Hm.
Ist das eine Abhängigkeit, die man will?
Ja, und was richtet diese Abhängigkeit am Ende weltweit, global gesehen wieder an?
Genau. Also was finanzieren wir auch damit? Genau. Wir geben sehr viel Geld aus für Ölimporte. Jedes Jahr. Und das könnte man ja alles einsparen und in bessere Sachen investieren, anstatt in irgendwelche Autokraten, Diktatoren und ja, das muss eigentlich nicht sein. Man macht sich damit ja auch erpressbar und abhängig.
Genauso wie du sagtest gerade auch, Soja ist gut.
Soja ist gut.
Weil das ist ja auch sowas, was dann immer so, ja, aber liebe Vegetarier, euer Sojaanbau macht ja auch Regenwälder kaputt und so weiter.
Oh, das ist immer so traurig, dass man sich damit so selbst, also es sind ja oft auch wohlmeinende Leute, die sowas sagen. Und es ist so schädlich, weil es auch wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit ist. Soja geht zum allergrößten Teil in Kühe.
Weil die das futtern.
Weil die das futtern. Und du brauchst, auch hier habe ich jetzt die genaue Zahl nicht mehr parat, aber du musst, ich glaube, 7-mal so viel Soja in eine Kuh tun, um eine Kalorie zu produzieren, als wenn du das Soja direkt als Burger isst.
Ach so.
Sprich, je mehr Pflanzenburger du isst, desto weniger Fläche brauchst du.
Ja.
Der allergrößte Teil der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ist Tierfutter.
Mhm.
Und das gilt auch für den Regenwald.
Ja.
Wo es uns noch mehr wehtut, wenn da gerodet wird für Weidefläche. Es gibt einfach zu viele Kühe.
Die pupsen.
Die pupsen auch noch, das kommt noch hinzu. Und die sind eben, also diese Viehindustrie ist dafür verantwortlich, dass ganz viel Regenwald gerodet wird. Und sobald du ein Steak durch ein irgendwie pflanzliches ersetzt, sei es irgendwie einfach ein Teller Linsen oder ein Pflanzenburger oder wenn du die Fleischalternativen doof findest, weiß ich nicht, koch halt was Indisches, da kommst du auch oft ohne tierisches Zeug aus, hast du echt viel Fläche eingespart und sehr viel Regenwaldrodung verhindert.
Ja. Weißt du, worüber ich gerade auch noch so nachdenke, ist so dieses, du willst ja Menschen mit Reichweite dazu bewegen, eigentlich dieses das, was du sagst und diese Hoffnung, die du eigentlich ja auch selber spürst und durch deine Zahlen ja sogar untermauern kannst, dass sie das in die Welt raustragen. Jetzt denke ich natürlich so als typischer deutscher Reichsbedenkenträger, denke so, ich weiß ja nicht, wenn jetzt irgendwer sowas sagt und gleichzeitig sind es ja oft die privilegierten Leute, die das meiste CO2 ausstoßen, die besonders viel fliegen, die sich das Wagyu-Steak aus weiß ich nicht was herkommen lassen und so weiter. Was würdest du diesen Bedenken entgegensetzen? Was passiert, wenn ich sowas rausbrülle in die Welt und sage, hey, macht mal ein bisschen was und gleichzeitig bin ich so angreifbar?
Also wie du jetzt, du sagst, macht mal was und dann brüllen die Leute raus, dass du gerade nach Neuseeland geflogen bist und so, reiben dir das unter die Nase.
Exakt. Das jetzt ist ja, bin ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, die Kaulitz-Brüder oder die Kardashians oder so, ne? Zwei Leute schreiben vielleicht bei Spotify was drunter, aber es ist nichts, was mich als Person in Frage stellt. Aber ich sag mal, Leute, die wirklich Personen des öffentlichen Lebens sind und die auch einen Ruf zu verlieren haben die, also bemerkst du da auch diese Angst?
Ja, absolut, hundertprozentig. Und je exponierter man ist, desto berechtigter ist diese Angst ja auch. Mhm. Dann kann man ja oft die Uhr danach stellen, wann dann der Shitstorm losbricht.
So nämlich, ja.
Also es gibt eine sehr interessante psychologische Studie dazu, dass wir sehr, sehr stark reagieren, wenn wir denken, jemand heuchelt. Also auch so, also der Effekt ist so groß, dass diese Leute, die diese Studie durchgeführt haben, davon selber total verblüfft waren.
Mhm.
Und noch ein Effekt, der so ein bisschen fies ist dabei, sobald du sagst, es wäre schon schön, wenn wir insgesamt weniger fliegen würden oder so, und da hören die Leute die Nachricht mit, dass du selber nicht fliegst. Und wenn sie dann merken, dass du doch fliegst, dann sind sie richtig sauer auf dich.
Ja, weil ich dann Lügner bin, ne? Ja.
Nee, noch nicht mal. Du hast ja nicht gelogen. Du
aber
hast
in
nicht,
ihren
nicht
Augen.
In ihren Augen. Du hast das gar nicht gesagt. Mhm. Und das ist, also du wirst dann schlimmer getroffen von dem Zorn dieser Leute als jemand, der gesagt hat, er fliegt nicht und dann dabei erwischt wird, dass er gelogen hat. Das ist komplett rätselhaft, aber das ist eine gut, methodisch gute Studie. Und die haben aber auch einen Effekt gefunden, mit dem man das entkräften kann. Nämlich, indem man immer irgendwie mitkommuniziert, dass man selber auch nicht perfekt ist.
Mhm.
Und damit, also damit, das ist natürlich jetzt kein hundertprozentiger Schutz davor, dass Leute dir dann an Karren fahren. Aber es war messbar, dass das diesen Effekt verringert. Wenn du sagst, ja, ich bin auch gerade nach Neuseeland geflogen und ich habe irgendwie auch ein schlechtes Gewissen deswegen, aber wenn man noch insgesamt irgendwie schaffen würde, dass wir unsere Urlaube anders machen oder dass irgendwie insgesamt weniger geflogen wird oder so, dann hast du eine größere Chance, dass deine Nachricht gehört wird und durchkommt und nicht so viel Reaktanz und Widerstände auslöst.
Mhm. Und dann habe ich sowas wie, du hast es mal Handabdruck genannt,
genau.
Ne? Kannst du das einmal erklären? Was ist der Handabdruck und wie steht der im Verhältnis zu dem Fußabdruck, über den wir ja gerade, über den netten BP-Fußabdruck, über den wir geredet haben?
Na, bei dem Fußabdruck geht es um schlechtes Gewissen und Schadensbegrenzung und um Verzicht. Es geht darum, den Schaden, den du anrichtest, möglichst zu verkleinern. Und das ist berechtigt. Beim Handabdruck geht es aber um die positiven Auswirkungen, die du haben kannst. Also die Leute, die du irgendwie anstecken kannst mit Veränderungen, die gut sind.
Mhm.
Und die Inspiration, die du verursachen kannst. Oder auch ganz konkret, wenn du zu Hause aufhörst, Pappbecher zu benutzen, ist das gut. Wenn du in einer Organisation bist oder in einer Firma und es irgendwie schaffst, da Verbündete zu finden und mit denen gemeinsam dafür zu sorgen, dass in der gesamten Firma keine Pappbecher mehr benutzt werden, dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Und wir hatten das gerade von diesem Nexus, dieser Schnittstelle zwischen Individuum und Gesellschaft und Struktur, dass die individuellen Entscheidungen erstmal für sich genommen nicht so wirksam sind. Aber wenn man sie so über die Schwelle schubst und aufhört, ein Einzelner zu sein mit diesen Dingen, dann hat man einen Handabdruck. Und der Handabdruck ist das, was man will. Den Fußabdruck will man vermeiden, den Handabdruck will man vergrößern.
Ja. Wie ist das mit Kindern? Also Kinder kommen ja häufig auch mit Ideen, ne? Also ich weiß, dass ich, als ich ein Kind war, immer meinen Eltern gesagt habe, eigentlich müssten Autos auf Schienen fahren. Und ich wollte, wenn ich groß bin, das war mein großer Plan und der ist irgendwie nicht aufgegangen, aber ich wollte ein Schienennetz entwickeln, auf dem die Autos fahren. Und ich habe mir das vorgestellt, dass zu jedem Haus dann irgendwie Schienen fahren.
Und, das hätte ich gern gesehen. Das ist schade. Wieso hast du dich, wieso bist du denn jetzt hier in diesem Podcast?
Ich weiß es auch nicht so genau. Wegen Handabdruck, Nico. Auf jeden Fall habe ich mich als Kind das gefragt und dann hat mir mein Papa genau erklärt, warum das absoluter Schwachsinn ist, wie Papas in den 90ern so waren, ne? Und vielleicht würde ich das bei meinen Kindern ähnlich machen, dass ich ihnen sage, vielleicht netter, aber ich würde ihnen wahrscheinlich auch sagen, naja, das, so funktioniert's nicht. Was würdest du empfehlen, wenn Kinder Ideen haben? Wenn sie sagen, später werde ich Kapitän und fisch all das Plastik aus dem Müll. Oder wenn sie sagen, Mama, heute fahren wir nicht mit dem Auto, damit retten wir das Klima. Das ist, ja, es ist vielleicht naiv, aber wie würdest du damit umgehen als Elternteil? Was würdest du empfehlen?
Na, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass es erstmal nicht bei den ersten Schritten, die du so machst in deiner Selbstermächtigung, nicht so ganz wichtig ist, ob das jetzt die wirksamste aller Maßnahmen ist. Gut, mit den Schienen weiß ich jetzt nicht.
Entschuldigung.
Aber also wenn das Kind sagt, lass es doch mal nicht mit dem Auto fahren, damit schützen wir das Klima. Das ist ja ein super Gedanke. Und vielleicht fährt man dann doch mit dem Auto, aber dann guckt man sich vorher gemeinsam an, wie ist das denn mit den Zugverbindungen? Ja, und das ist aber gerade schwierig, da ist es blöd, dass es da keine Zugverbindung gibt, mit der wir da gut hinkommen. Das wäre schön, wenn man das irgendwie ändern könnte. Wir haben jetzt gerade keine Wahl, aber lass uns doch das nächste Mal, wenn wir in Urlaub fahren, mit dem Zug fahren oder so. Oder mal gucken, was für so. Also ich würde das immer, also es ist eigentlich auch dann egal, ob es ein Kind ist oder nicht. Also manchmal haben auch Erwachsene doofe Ideen. was oder doof ist das falsche Wort. Irgendwie Ideen, die naiv sind oder unrealistisch sind oder unwirksam. Das ist sogar strukturell, also das kannst du messen, dass wenn du die Leute sortieren lässt, du schlägst denen 10 Maßnahmen vor und die sollen sortieren nach Wirksamkeit, das ist immer komplett all over the place. Das ist alles.
Ist das so?
Ja, das ist komplett.
Dann frage ich dich gleich noch nach den 3 wirksamsten Maßnahmen, die Familien sofort umsetzen können. Aber das machen wir gleich.
Ja. Sprich, das ist ein unbedingt zu würdigender Reflex bei dem Kind, wenn es anfängt, über diese Dinge nachzudenken. Und dann kann man gemeinsam darüber nachdenken, können wir das jetzt machen? Macht uns das Spaß? Gibt es was anderes, was uns Spaß macht, was wir zusammen machen können? So, also ich hoffe, ich wäre kein Vater in den 90ern jedenfalls, wenn jemand mit dieser Idee kommt.
Glaubst du, dass wir zu oft Kindern auch Hoffnung kaputt machen? Mit unserem Wissen oder mit unserem vermeintlichen Wissen?
Ich glaube, der entscheidende Faktor ist nicht dafür, wie viel du weißt, ob du einem Kind Hoffnung kaputt machst, sondern ob du selber hoffst. Und also wenn man sich jetzt so zum Beispiel die Kindernachricht-Logo habe ich jetzt länger nicht mehr angeschaut, aber ich habe auch das Gefühl, dass die nicht hinterm Berg halten mit den Dingen, die schlecht sind. Und ich glaube, dass man das Kindern auch zumuten kann, wenn man das einbettet in auch hoffnungsvollere Geschichten. Dass man sieht, ja, das ist jetzt hier doof, aber guck mal, da und da gibt's diese und diese Entwicklung und das ist gut.
Ja, was ich halt so bei mir selbst bemerke, ist, dass meine Kinder, glaube ich, zu viel mehr bereit wären, wenn ich dem eine andere Größe einräumen würde. Also zum Beispiel liebt mein Jüngster, der hat so ein, weißt du, so von so einem Senior irgendwie geschenkt bekommen, so eine Zange, wo man Sachen auf den Boden aufheben kann. Da sammelt der gerne Müll ein. Nur weil ich denke, ja, was bringt das jetzt in unserer einen Straße, den Müll einzusammeln, mache ich ja irgendwie was kaputt, weißt du, was ich meine? So, und ich glaube, dass die viel mehr Drive hätten, wenn wir das nicht immer so abwägen würden als Erwachsene, als sinnvoll, nicht sinnvoll.
Na, damit ist er Teil einer weltweiten Bewegung. Wie heißt dieser Tag noch? Der International Cleanup Day oder so?
Ja, ich glaube, irgendwie so.
Das ist dann sehr fallspezifisch, finde ich. Also wenn ich höre, dein Sohn sammelt gerne Müll ein, dann fällt mir das dazu ein und das wäre das, womit ich dann käme, mir das gemeinsam mit ihm anzuschauen. Guck mal hier, es gibt diesen einen Tag im Jahr, wo sich Leute in aller Welt gleichzeitig zusammentun und Müll einsammeln und da kommen Millionen Tonnen von Müll bei zusammen.
Und das stärkt wahrscheinlich dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit so sehr, dass man auch bereit ist, wieder den nächsten Schritt zu tun und den übernächsten. Ne?
Ja, genau. Und auch da könnte man jetzt, also wenn man das pessimistisch sehen möchte, könnte man sagen, ja, da werden jetzt 1 Million Tonnen Plastik eingesammelt, das klingt total viel, aber gleichzeitig werden 58.000 Trillionen Millionen Tonnen Plastik produziert, neu, jedes Jahr. Die Zahl ist nicht belastbar, bitte nicht überprüfen. Tropfen auf einen heißen Stein, aber die Strahlkraft ist einfach groß und mag das Wort nicht so, aber das Empowerment, was dabei rauskommt, das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das kann ja dann zu allen möglichen anderen Sachen führen. Wobei, manchmal nervt es ja auch. Also ich versuche mir selber keinen Vorwurf zu machen, wenn mich diese Ideen der Kinder auch manchmal nerven und ich nicht die Kraft habe, in dem Moment da jetzt reinzugehen und ganz verständnisvoll zu sagen, ah toll, guck mal hier, dieser Cleanup Day und so. Und das, man ist halt nicht perfekt, aber ich würde sagen, das wäre der ideale Ansatz, damit umzugehen.
Ja, nee, und das ist ja auch nochmal total wichtig zu sagen. Ne? Es ist halt, die Ressourcen, auch die eigenen, sind ein bisschen, nicht nur die der Welt, sondern auch die eigenen Ressourcen sind begrenzt. Und das mit einzuplanen in das, was ich von mir selbst verlange, ist ja total wichtig. Und an manchen Tagen sind wir halt vielleicht auch nicht so hoffnungsvoll und so weiter. Aber ich finde es trotzdem total wichtig, einmal drüber zu sprechen. Es gibt gute Gründe, Hoffnung zu haben und es gibt ganz gute Gründe, auch Kindern Hoffnung weiterzugeben. Wie würde eine Welt aussehen, wenn wir diesen einen Skill, diese eine Fähigkeit nicht vermitteln? Was würde passieren, wenn wir eine ganze Generation hoffnungsloser Menschen auf diesem Planeten loslassen würden?
Ich komme jetzt aus der Klimaperspektive, aber das hätte natürlich nicht nur fürs Klima Auswirkungen, sondern ganz insgesamt für gesellschaftliches Engagement. Und ich glaube, man braucht es eigentlich dafür, um als Bürgerin, als Bürger positiv zu funktionieren. Und wir brauchen gerade ganz, ganz viele Bürgerinnen und Bürger, die positiv funktionieren.
Was ist für dich positiv funktionieren?
Im Sinne von Gemeinschaft stiften. Im Sinne von, ja, auch diese Umwelt- und ökologischen Fragen irgendwie in Angriff nehmen gemeinsam. Und da gibt es dann auch wieder ein Zusammenspiel zwischen, wie stehe ich individuell dazu und wie weit bin ich bereit, politische Maßnahmen zu akzeptieren, die damit zu tun haben. Also auch wenn jemand, der irgendwie ein paar ökologische Entscheidungen in seinem Leben trifft, wird bereiter sein, Maßnahmen mitzutragen, die von oben kommen, die aus der Politik kommen. Und wenn die Politik dafür ein Gespür hat, dass es da also einen gesellschaftlichen Kipppunkt gibt, dass sehr viele Leute sich über diese Fragen mit diesen Fragen beschäftigen und das wichtig finden, dann wird sie auch mutiger agieren. Das heißt, das ist alles ein großer Feedback-Kreis irgendwie. Und das ist alles ohne Hoffnung nicht möglich.
Ja, finde ich gut. Wir haben ja eben über Dinge gesprochen, die Kinder so anbringen, bei denen wir denken, ja, okay, ob es jetzt den großen Unterschied macht, keine Ahnung. Aber was sind denn so drei Dinge, von denen du sagst, okay, das können Familien sofort umsetzen? Es ist nicht dieser ganz große Verzicht und es ist gleichzeitig einfach so ein Start eines Umdenkens, eines, wir können was bewirken, Umdenkens.
Also die Überschrift unter für alles, was jetzt kommt, sollte sein, wenn man das Gefühl hat, dass man das nicht schafft, dass diese Änderung lustvoll zu machen, also mit Freude zu machen, dann sollte man sich lieber nach einer anderen umgucken. Und dann ist dann auch vielleicht wieder zweitrangig, ob es jetzt die wirksamste aller Maßnahmen ist. So, that said, die drei größten Faktoren, die man als Individuum in der Hand hat, sind Transport, Reisen, Ernährung und Geld. Ja, das ist vielleicht als Familie nicht so sexy. Also wo dein Geld liegt und wenn du welches übrig hast, wo du es investierst. Ich finde eigentlich Ernährung am einfachsten, würde ich sagen. Das wäre so das, wo ich anfangen würde. Dass wenn man eine Familie ist, die, also ich habe da auch einen Bias, ich komme aus einer Familie, in der Kulinarik extrem wichtig ist. Und das ganz eng zur Familienkultur gehört. Und einerseits würde ich nie wagen, das Segediner Gulasch, das ich von meinem Großvater gelernt habe, der aus Ungarn kam, irgendwie vegetarisch herzustellen. Das geht dann nicht. Andererseits,
das geht zu weit.
Andererseits habe ich eine große Experimentierfreude, was neues Essen ausprobieren angeht. Und ich finde, da kann man super anfangen zu gucken, wie kriegt man mehr Pflanzen rein und wie kriegt man das Tierische so ein bisschen rausgedrängelt. Man muss da nicht hundertprozentig sein.
Das heißt, du würdest sagen, es ist nicht dieses, wir als Familie werden jetzt vegan, sondern wir als Familie überlegen jeden Tag neu, was können wir machen und setzen da verschiedene Werte auch gegeneinander. Einmal ist es mir total wichtig, umweltbewusst mich zu engagieren und so weiter. Aber ich weiß auch, an Weihnachten, wenn meine Mutter kommt, ist zum Beispiel dieses Gulasch einfach ein Must-Have für unsere Familie. Und wenn wir das loslassen, ist es nicht mehr in der Waage. Also würdest du da so sagen, ja, dass die Werte alle in die Waage dürfen?
Ja. Die dürfen alle in die Waage und die darf man auch unterschiedlich gewichten, je nachdem, wie man aufgestellt ist. Also manche Leute können wesentlich leichter auf Fleisch verzichten als ich zum Beispiel.
Ja.
Und mir fällt es aber total leicht, nicht zu fliegen. Wir sind seit echt vielen Jahren nicht
mehr fliegen. Was dann zum Beispiel für jemanden wie, weiß ich nicht, meine Nichte wohnt in Madrid, da kommst du echt so schwer hin ohne Flugzeug. Für mich wäre es dann wieder ganz schwierig zu sagen, okay, ich sehe meine Nichte einfach nie wieder.
Oder? Kennst du den Tatortreiniger?
Ja, ich liebe ihn. Das ist sehr lustig.
Es gibt eine Folge, wo er eine Veganerin kennenlernt und davon erstmal ganz irritiert ist. Und sie ist aber, sie hat Diebeskummer. Sie ist wahnsinnig unglücklich, weil sie sich von ihrem Freund getrennt hat, weil der hat heimlich ein Steak gegessen.
Der Böse. Vielleicht ist das dein Evil-Twin.
Und das ist der Tatortreiniger, hat ja auch ein gutes Herz und der denkt darüber nach, wie kann er da helfen. Und am Ende bietet er an, eine Veganismus-Patenschaft für diesen Mann zu übernehmen. Nämlich dafür, dass der einmal im Monat ein Steak essen darf, isst er 5 Wurstbrötchen weniger.
Oh Gott,
das ist und das ist erstens rührend und zweitens ist es lustig.
Ja.
Und drittens ist es super clever, weil genau das der Punkt ist. Du willst ja auch, wenn du dich aus irgendwelchen Umweltgründen, Tierwohl ist nochmal was anderes, aber wenn du dich aus Umweltgründen dafür entscheidest, vegan zu leben, dann ist da ja dein Hauptinteresse, du möchtest, dass weniger Tiere gegessen werden und weniger Tierprodukte gegessen werden. Weniger, nicht keine. Also klar, auch keine irgendwie langfristig, aber du kommst da ja nur hin übers Weniger. Das heißt, jedes Weniger ist ein Gewinn und da muss man auch Kompromisse eingehen und mit sich selber so ein bisschen laissez-faire sein.
Und da kannst du ja auch andere Hebel nutzen. Also wir reden jetzt wirklich, das muss man vielleicht nochmal sagen, für alle, die zum Beispiel aufgrund des Tierwohls auf Fleisch verzichten, ist das hier wahrscheinlich eine Farce, was wir machen.
Ja, ja, ja.
Ne? Also da muss man deutlich unterscheiden. Wir reden jetzt gerade über Klimaschutz. Aber sage ich jetzt mal, wenn ich aus Klimaschutzgründen dann am Samstag um 8:55 nicht das Hähnchen kaufe, was 30% günstiger ist, weil es heute oder morgen abläuft. Das wäre ja irgendwie klimaschutztechnisch einfach eine Fehlentscheidung, weil das sonst weggeschmissen wird, ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist wichtig, was du sagst, dass man immer guckt, du sagst ja, die Werte dürfen alle in die Waage und Tierwohl ist ein weiterer Wert, der in die Waage
Absolut.
Muss und kann und darf.
Und muss, ja.
Ja. Ich argumentiere jetzt aus dieser Klimalinse und da würde ich sagen, Ernährung ist ein super Hebel. Und zwar ist das nicht nur ein Hebel in Sachen Klimaschutz, sondern auch in Sachen Biodiversität, weil Landwirtschaft ist neben Verkehr eine der größten Quellen von Klimagasen, ist aber auch einer der größten Faktoren für Artenverlust. Dadurch, dass so viel Fläche umgewandelt wird in Landwirtschaftsfläche und das wird exponentiell mehr, je mehr Tierprodukte wir essen. Wenn du sagst, pflanzlich, so viel pflanzlich wie möglich, dann hast du das Tierwohl-Ding gleich mit einkassiert.
Richtig.
Und Ja, aber wie gesagt, ich rede so viel darüber, weil es mich auch so viel beschäftigt, weil es für mich so ein hartes, oder was heißt hartes, oder ein sehr langfristiges Projekt war, mich von dieser Liebe zum Fleisch so ein bisschen zu entwöhnen. Und
aber ehrlich gesagt, macht es gerade mehr in mir, und das würde total deine These untermauern mit der Strahlkraft, es macht gerade viel mehr mit mir, dass du mir sagst, ich habe da so eine Liebe zu, ich versuche das trotzdem total zu reduzieren. Und dennoch gibt es ab und an dieses Gulasch.
Ja, das ist aber jetzt nur ein psychologischer Trick.
Ja, genau. Ja, aber der funktioniert. Und das macht mir klar, dass das tatsächlich funktioniert. Also es macht mehr mit mir als jemand, der das seit 10 Jahren macht, schon gar nicht mehr weiß, wie es schmeckt, das total durchzieht und mir ein schlechtes Gewissen versucht zu machen. Es funktioniert einfach so nicht. Und das finde ich aber auch im Hinblick auf Familien und auf Kinder nochmal so spannend. Wenn ich auch bei Kindern immer mit diesem erhobenen Zeigefinger oder keine Ahnung, ne, dann ich glaube, da kann man echt viel kaputt machen. Ja. Als mit Strahlkraft und Ehrlichkeit und zu sagen, du, mir fällt das jetzt auch total schwer. Oder heute geht's auch nicht anders als das. Da reden wir jetzt nicht vom Fleisch, sondern da reden wir jetzt von, wir müssen das Auto jetzt einmal nehmen, um in die Notaufnahme zu fahren oder so. Oder weil dein Bruder eben nicht laufen kann. Genau. Und ich finde das interessant, wie es tatsächlich funktioniert.
Und unter der Prämisse, dass unsere Kapazitäten dafür begrenzt sind, welche Entscheidungen wir da treffen. Also man kann nicht alles richtig machen, man hat nur so und so viel Energie und man hat viele andere Sorgen. Ist es wichtig, dass man die Dinge aussucht, in denen sich irgendwie diese Werte verschränken von, das ist wirkungsvoll, ich kann das umsetzen, ohne unglücklich zu werden, und ich kann vielleicht andere damit anstecken.
Und verliere nicht komplett meine Strahlkraft, weil ich mich so einschränke, dass jeder denkt, oh Gott, aber so will ich auch nicht leben.
Also wenn du im Supermarkt vor einem Regal stehst und stundenlang darüber nachdenkst, welches Produkt ist jetzt das ökologischere oder moralisch höher stehende oder politisch irgendwie zentralere. Ich habe dir ja mal erzählt, ich habe 15 Jahre in einem Bioladen gearbeitet. Das sind die Fragen, die sich die Leute dort stellen. Die wollen das gerne. Die wollen ihren Konsum so machen, dass er möglichst richtig ist irgendwie. Und dann hast du aber vor diesem Supermarktregal schon 80% deiner Kapazitäten für diese Fragen verbraucht. Und es ist eigentlich egal. Es ist egal, ob ein bisschen Plastik in dem Joghurt ist oder ob davon weiter weg transportiert ist, oder gerade was so Lebensmittel angeht. Wenn du dir ein Diagramm dazu anguckst, jetzt wieder aus der Klimaperspektive, wie groß ist der Anteil des CO2-Ausstoßes in den verschiedenen Schritten der Kette, bis das Ding zu dir kommt? Dann ist es irgendwie zu 95% ist es die Produktion. Und sowas wie Verpackung und Transport und so, das ist alles irgendwie komplett irrelevant eigentlich. Und du hast aber jetzt deine Energie, die du hast, dich mit diesen Fragen zu beschäftigen, leider vor dem Supermarktregal verbraucht und hättest stattdessen mit deinem Kind zusammen vielleicht am Ocean Cleanup Day teilnehmen können und hast dafür dann die Kraft nicht mehr.
Ja, voll wichtig. Ich finde, das ist eine schöne Erkenntnis. Was ich so mitnehme, ist, Hoffnung Kindern vermitteln funktioniert eigentlich nur, wenn ich selbst Hoffnung habe.
Ja.
Deswegen, vielleicht haben sich manche auch gefragt an manchen Stellen dieses Podcasts, okay, reden wir jetzt noch über Kinder, reden wir jetzt über Klimaschutz, über was reden wir? Aber letzten Endes ist es ja alles so ein Zusammenspiel.
Das hängt zusammen, ja.
Genau, also wenn ich selbst die Hoffnung verloren habe, dann kann ich sie meinen Kindern nicht mehr geben. Und wenn ich solche Dinge weiß, dann habe ich wieder einen Handlungsspielraum. Und ich glaube, Handlungsspielraum ist, jetzt sind wir beide keine Psychologen, aber so würde ich sagen, ist Handlungsspielraum eigentlich der größte Hebel zur Lebenszufriedenheit.
Ja.
Und den bekomme ich ja durch Hoffnung.
Ja.
Sehr, sehr schön. Ich danke dir sehr. Das war eine sehr augenöffnende Podcast-Folge. Und
vielen,
ich hoffe,
vielen Dank.
Das geht den anderen auch so. Und sie verzeihen ein bisschen, dass es sich an manchen Stellen vielleicht nicht so wie ein Eltern-Podcast angehört hat. Mir war es total wichtig, weil ich glaube, aus den Gesprächen, die ich mit Eltern führe, nehme ich ganz viel diese Probleme wahr, dass die Eltern selbst gar nicht mehr wissen, wie soll ich eigentlich meinem Kind noch irgendwas an Wichtigkeit vermitteln, wenn ich selbst eigentlich gerade total, meine Hoffnung verloren habe. Das war also eine sehr zuversichtliche Folge, aus der ich mich jetzt sehr viel klüger verabschiede und irgendwie auch hoffnungsvoller. Und wenn ihr Nikos Arbeit interessant findet, wenn ihr Menschen mit großer Reichweite kennt, dann leitet diese Folge unbedingt gerne weiter, weil ich glaube, wir brauchen so viel mehr Menschen, die mit diesem Spirit über Klimaschutz und über die Welt reden, wie das Nico tut. Und da hilft Nico auch unbedingt gerne weiter. Das ist tatsächlich ein Service, den ihr als Superredaktion auch anbietet.
Absolut. Wir kosten nicht mal was.
Ihr kostet nicht mal was. Das heißt, man kann sich beraten lassen bei euch. Wie kann ich eigentlich meine Reichweite nutzen? Wie kann ich eigentlich mithelfen bei diesem positiveren Weltbild, was uns alle wieder in eine Handlungsfähigkeit bringt? Wir vertaggen die Seiten der Initiativen auch nochmal, für die Nico tätig ist, in den Shownotes, und wir leiten auch eure Post, wenn sie an Nico direkt ist, gerne weiter. Ansonsten erstmal vielen Dank, dass du da warst. Ich bin wirklich sehr beeindruckt von deiner Arbeit und beeindruckt davon, was diese eine Stunde mit mir schon angestellt hat. Vielen Dank dafür.
Vielen herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
Mir auch. Und für uns alle anderen geht es am nächsten Donnerstag schon wieder weiter mit einer neuen Folge. Dann ist Elke Schicke wieder hier. Wenn ihr einen Themenwunsch, eine Frage, Lob, Kritik oder was auch immer für uns habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@eltern.de oder kommentiert auch gerne unter die Folge. Das lesen wir selbstverständlich auch immer. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und wir hören uns am nächsten Donnerstag. Bis dahin sagen Nico und ich Tschüss und alles Liebe aus Hamburg.